Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr wisst ja, wir machen meistens eine Serie von 4 Podcasts zum Überthema. Das Überthema ist diesmal Flucht, Grenzen, Asyl, Rassismus, Migration. Also dieses Thema, das angeblich die entscheidende Rolle gespielt hat für das Ergebnis der Nationalratswahl. Ich sage bewusst deswegen angeblich, weil es durchaus Studien gibt, die zum Beispiel sagen, dass bei Menschen, die keine Boulevardzeitungen lesen und so, und ich weiß nicht, ob es ein Synonym für Boulevard gibt im Fernsehen, aber es gibt ja so ähnliche Formate auf einem ähnlichen intellektuellen Niveau, dass Menschen jedenfalls, die solche Medien, die auf dem Niveau arbeiten, nicht konsumieren, dass bei denen Flucht und Migration praktisch keine Rolle spielt für ihr politisches Denken, für ihr Empfinden, auch für ihre Wahrnehmung der Gesellschaft. Insofern ist das total eine interessante Geschichte. Gleichzeitig glaube ich, dass es durchaus ein Thema ist, auch wenn es zu einem Thema gemacht wird, ganz bewusst von bestimmten politischen Kräften. Dem können wir schlicht und einfach nicht ausweichen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nachgeben müssen. Das ist ein guter Grund, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Im ersten Teil heute werden wir uns insbesondere mit der Situation an den EU-Außengrenzen, konkret am Beispiel auf der sogenannten Balkanroute, auseinandersetzen. Und ich mache jetzt schon Spoiler: bei unserem nächsten Klassentreffen, also unserem politischen Abend am 22. November im Roten Bogen in Wien, werden wir zur Balkanroute der zweiten geografischen Bereiche, mit dem wir viel zu tun haben, uns beschäftigen. Es wird nämlich einer von unseren Genossen von seinem jüngsten Besuch vor kurzer Zeit auf Lampedusa berichten. Roter Bogen in Wien, 19 Uhr, direkt bei der U6-Station
Josef-Städter-Straße.
Ja, an den Mikros für euch sind heute
Günni, Brigitte,
Sigi
und Axel. Ja, ich habe schon eingeleitet, wir werden uns heute vor allem mal damit auseinandersetzen, wie geht es diese Menschen überhaupt, die ihren Grund haben, warum sie ihre Heimat verlassen müssen, haben, aber wenn diese Gründe vielleicht sehr verschieden sind, haben deswegen auch die Sigi zu uns eingeladen, die bei der SOS Balkanroute mitarbeitet. Da übrigens gleich noch ein Termin-Spoiler, ich bringe mir jetzt an, für die irgendwie einen Tag nach unserem Klassentreffen, nämlich am 23. November, feiert die SOS Balkanroute in der Arena in Wien ihr 5-jähriges Bestehen. Mit einem Haufen coole Bands, die du vielleicht noch erwähnen wirst, wo ja haben wir es nämlich nicht alle gemerkt. Das Entscheidende daran ist aber, dass vielleicht ein bisschen ein Geld reinkommt, damit man die wichtige Arbeit der SOS Balkanroute unterstützen kann. Sigi, wie schaut es momentan aus auf der Balkanroute oder in den Teilen oder an den Teilen der sogenannten Balkanroute, wo ihr als SOS Balkanroute aktiv seid?
Ja, danke Axel für die Einladung. Ja, wie schaut's aus? Unverändert, würde ich jetzt nochmal im Großen und Ganzen sagen. Also du hast es eh schon gesagt, 5 Jahre bestehen SOS Balkanroute, unter Anführungszeichen feiern wir. Ja, insofern gibt es was zu feiern, weil wir es 5 Jahre lang geschafft haben, nur von Spendengeldern Geflüchtete in Bosnien an der Grenze zu Kroatien oder Bosnien-Grenze Serbien zu versorgen. Wie schaut es dort aus derzeit? Es sind nach wie vor sehr viele Menschen unterwegs, vor allem aus Syrien, aber auch aus der Türkei, Afghanistan, aus Ländern wie Bangladesch, Marokko, also sehr, sehr divers. Hauptsächlich sind unterwegs junge Männer. Das hat einfach den Grund, weil die jungen Männer das noch am ehesten schaffen, diese Route. Also Frauen treffen wir zwar auch vereinzelt immer wieder, aber eher seltener. Und Familien auch eher seltener, weil es einfach nicht zu schaffen ist mehr. Durch diese ganzen Schikanen, die da auch stattfinden, durch die diversen Länder. schaffen es oder tun sich die Familien das einfach viel weniger an. Ja? Also schickt man die jungen Männer vor und hofft, dass sie es schaffen, investiert in sie das ganze Familienvermögen, das da ist, und dann hofft man halt, dass sie irgendwann in der EU auch ankommen. Gott sei Dank, müssen wir sagen, über die 5 Jahre gesehen sind die meisten angekommen irgendwann, aber viele stranden halt auch. Und derzeit ist es so, dass es sehr viele, also ein sehr großes Schleppernetzwerk gibt. Also das ist fast wie eine Mafia dort. Und die verlangen sehr viel Geld. Das heißt, die Leute, die im Endeffekt durchkommen, sind die, die das Geld auch haben. Und die, die es nicht haben oder schon ausgegeben haben auf ihrem langen Weg, die stranden dann oft in Bosnien und kommen nicht weiter.
Von wie viel Geld reden wir da?
Naja, müsste lügen, aber ab 2000 Euro aufwärts, schätze ich jetzt mal. Für Grenzübertritte, ja, aber da sind ja mehrere Grenzen zu bewältigen. Wahnsinn. Also viele sind ja, also hängen ja schon in der Türkei sehr lang fest, ja, und dann arbeiten sie dort irgendwie illegal, kommen dann, haben dann wieder Geld, kommen dann wieder ein Stück weiter. Also das geht, so muss man sich so vorstellen, auf Etappen. Das ist ja keine Reise, die ich mache und die nach 2 Wochen zu Ende ist. Genau, und wenn sie dann in Bosnien sind, diese Menschen, dann versuchen sie über die kroatische Grenze meistens in die EU zu kommen, was sehr schwierig ist, weil Kroatien die Leute mit allen möglichen technischen Geräten halt auch aufspürt, findet und dann illegal eigentlich, wenn sie schon auf kroatischem Gebiet sind, zurückpusht nach Bosnien. Und diese Pushbacks, die finden halt unter Gewalt statt meistens. Also viele von ihnen werden geschlagen, es wird ihnen alles geraubt, es wird ihnen alles weggenommen, also Handy, Rucksäcke. Oft auch, also wir haben schon erlebt, dass Leute auch nackt oder halbnackt zurückgekommen sind nach Bosnien.
Das teilweise im Winter, wenn ich mich genau an die Bilder erinnere. Also je kälter, desto...
Ja, also das ist wirklich unmenschlich und grauslich. Manche versuchen auch über die Drina zu schwimmen, ja, und das ist gerade eins unserer jüngsten Projekte jetzt. Es ertrinken viele natürlich, weil erstens ist es kalt und zweitens können sie oft nicht so gut schwimmen. Und wir haben jetzt gerade einen Friedhof eröffnet und eröffnen jetzt noch einen zweiten für all diese namenlosen Geflüchteten, die in der Drina ertrunken sind. Genau. Ja, was macht SOS Balkanroute? SOS Balkanroute versucht, die Menschen dort, die halt stranden und mit nichts mehr zurückkommen von den Pushbacks oder von ihrer Reise, zu versorgen mit dem Notwendigsten, also mit Kleidung, mit Lebensmitteln, mit Rucksäcken, mit Schlafsäcken, Handys, ja, etc. Und diese Spenden, diese Sachspenden sammeln wir hier in Österreich mit unseren Sammelaktionen, die jetzt schon wieder starten, weil der Winter ist eigentlich schon fast da wieder, also die Nächte in Bosnien sind jetzt schon sehr kalt auch wieder und genau. Und deswegen sammeln wir schon, in Vorarlberg haben wir schon gesammelt und haben großartigerweise so viele Spenden bekommen, dass wir jetzt im November schon einen Transport runterschicken können. Und das ist natürlich super, weil unsere Helferinnen vor Ort, die Lager sind schon leer und die warten jetzt schon auf die Spenden.
Und die Sachspenden sind ja die eine Seite, die sind total wichtig irgendwie. Die andere Seite ist, es kostet dann auch Geld, ja, die Sachspenden runterzubringen, weil
genau,
es natürlich irgendwie...
Genau, also die Transporte kosten natürlich Geld, dann die ganze, man muss sich vorstellen, die ganze Infrastruktur, also dahinter, ja, das zu organisieren, die Logistik, das müssen natürlich alles Menschen machen. Und das machen jetzt, also bei uns ist eine Person angestellt, unser Obmann, 20 Stunden und ansonsten arbeiten nur Ehrenamtliche im Moment. Und das ist halt, also wir machen ja nicht nur diese Sammelaktionen, sondern wir sind ja auch, wir machen ja auch politische Arbeit, wir machen Bewusstseinsarbeit, wir nehmen immer wieder auch Menschen mit auf die Balkanroute, damit sie sehen, was hier los ist eigentlich vor Österreichs Haustür. Und wir sind viel auf den Universitäten, in den Schulen und machen Bewusstseinsarbeit auch. Und das erfordert natürlich alles Ressourcen. Und das ist für uns, also momentan stemmen wir das wirklich. Also das ist, wenn wir nicht bald eine Basisfinanzierung kriegen, weiß ich nicht, ob wir es noch weiter schaffen werden.
Das Interessante, für Unmenschlichkeit gibt es ständig Geld. Wie für den sogenannten Außengrenzschutz oder für Kriege, für Menschlichkeit gibt es oft kein Geld. Was ich ja total pervers finde, ist, dass wenn du die Herkunft, also beispielsweise die Herkunftsländer irgendwie von den Menschen, die auf der Balkanroute stranden, aufzählt hast, die haben oft schon den größten Teil ihrer Reise hinter sich. Weil wenn man sich überlegt, aus asiatischen Ländern oder aus Nordafrika, das ist urweit bis Bosnien, rund ums Mittelmeer oder quer durch Asien durch. Und dann haben sie eigentlich wenige Meter, oft wirklich Meter im wahrsten Sinn des Wortes, oder vielleicht sind es nur ein paar hundert Kilometer bis in das Land, wo sie wirklich hinwollen, und da sitzen sie dann fest. Das ist doch eine Perversion. Wie seht ihr das?
Also ich habe so eine nette persönliche Geschichte. Wir haben damals einen Betriebsausflug gemacht vom Betriebsrat aus nach Mauthausen, und bei uns in der Firma waren afghanische Flüchtlinge, und da waren zwei mit. Und die haben dann nachher zu mir gesagt, warum sind so wenig Österreicher bei diesem Betriebsausflug dabei? Das ist eure Geschichte, da muss man doch darauf hinweisen, was damals passiert ist. Und der junge Mann war 20 Jahre alt und hat gesagt, weißt du, mein Papa hat zu mir gesagt, geh in die Richtung und bleib dort, wo du dich sicher fühlst. Und ich habe meinen kleinen Bruder an der Hand genommen, wir gingen ohne Schuhe über die Berge im Winter, und in Österreich bin ich angekommen und wurde empfangen. Und das war vor 2015. Wo das Klima noch ganz anders war als jetzt. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, Österreich, das kann was, das ist toll. Dann hatten wir 2015 diese große Fluchtbewegung, die begonnen hat, und eine Zivilgesellschaft, die vorhanden war und unglaublich viel auf die Beine gestellt hat. Und dann ist das gekippt. Und für mich ist das so erschreckend, weil dieselben Leute, die vielleicht vor 5 Jahren noch geholfen haben, was ist da passiert, dass die jetzt so ablehnend geworden sind? Und das ist für mich dieses Momentum, das wir gerade haben, wo ich mir denke, wir haben jetzt auch wieder die Chance, zurückzukommen zu einer Zivilgesellschaft, zu einem solidarischen Leben. Und ich frage mich immer wieder, was braucht es dafür? Also all die Menschen, die unterwegs sind, die machen das ja wahrlich nicht, weil sie Jux und Tollerei darin sehen, in einem Schlauchboot übers Mittelmeer zu fahren. Und welcher Elternteil setzt seinen jungen Sohn in so ein Boot hinein und sagt, alles Gute für deine Zukunft? Was muss denn da alles passieren, dass das stattfindet? Und was für Gedankengänge haben Menschen, die sagen, die kommen ja nur wegen der Ausbeutung des Sozialsystems hier von unserem Land? Und diese Diskrepanz, die schaffe ich in meinem Kopf nicht.
Also ich hab nach 2015 habe ich auch sehr viele Bücher, die geschrieben worden sind, über wo Geflüchtete, die Erfahrungen gemacht haben, gelesen, und ich habe mir die Dokumentationen angeschaut, und ich denke mir auch, also das ist, ich weiß nicht, ob ich sowas machen würde, ja, ob ich sowas schaffen könnte. Also ich finde das auch wahnsinnig mutig von den Menschen, die da flüchten und versuchen, ein besseres Leben sich aufzubauen. Und weil du gesagt hast, die Menschen, die 2015, 16 geholfen haben, wieso die heute anders denken, ich weiß jetzt nicht, weiß auch keinen Grund, aber ich denke mir, wahrscheinlich stumpft man ab mit der Zeit. Wir merken das ja immer wiederum, ist egal welches Thema das ist, ja, das lest zwei Tage in der Zeitung, das ist zwei Tage in die Medien, drei Tage und dann ist wiederum nicht mehr so das Thema. Ja. Also das ist egal, ob das jetzt Hochwasser ist oder ob das der Krieg in der Ukraine ist oder eben Flüchtende sind. Ne? Und das finde ich so schlimm. Ne? Also ich erinnere mich nur an einen 97er Jahren, einen Jugoslawienkrieg. Also heute redet keiner mehr davon. Ne? Und da sind auch, glaube ich, bald also Menschen abgestumpft, obwohl wir viel geholfen haben auch damals. Ne?
Also ich wohne in der Peripherie von Wien, im Speckgürtel. Und wir haben bei uns Bauarbeiten gehabt auf der Straße. Und da war ein Arbeiter aus Mazedonien. Und der ist einer, der ganz massiv sagt, die Flüchtlinge, die jetzt kommen, sind alle schlecht. Und er war einer von denen, der von dem Jugoslawienkrieg dezidiert betroffen war und gesagt hat, er war ein junger Mann mit 16 und der ist davongelaufen vor dem Kriegsdienst. Der war illegal in Österreich, der war illegal in den Niederlanden, in Deutschland, bis der einen Aufenthaltsstatus bekommen hat. Jetzt lebt er hier in Österreich, ist Handwerker, verdient ein Schweinegeld und der hat Angst, dass ihm die Leute was wegnehmen.
Also ich glaube, dass es sehr wohl diese vielen Krisen sind, eine nach der anderen, und wir haben ja viele auch parallel. Also schauen wir uns nur den Nahen Osten an. Ja. Also das, glaube ich, ist ein Grund vielleicht, dass die Ängste der Menschen einfach größer geworden sind. Also dass es sie auch irgendwann mal betrifft oder dass sie mal ihnen was wegnimmt oder so in die Richtung. Und dann wird halt leider dieses Asyl- und Migrationsthema immer wieder von der Politik hochgechäst. Ja? Also wann immer ich die Bevölkerung, also an mich binden will, dann nehme ich dieses Thema her, weil ich weiß, dass das emotional ist und dass ich da sofort ja, die Leute auf meiner Seite habe, wenn ich quasi gegen Migrantinnen und gegen Asylantinnen wettere.
Ich glaube tatsächlich auch, dass es noch ein zweites wesentliches Element gibt. Unsere Politik ist ja stolz drauf, dass es mittlerweile weniger Flüchtlinge in Österreich gibt, und tatsächlich glaube ich, dass einfach das tatsächliche Erleben können des Elends und des Leids ein Stück weit wahrscheinlich mehr Mitgefühl auslösen kann, wie wenn man eh keine mehr tatsächlich erleben kann. Irgendwie. Die Flüchtlingszahlen sind ja massiv nach unten gegangen, sie sind nach unten gedrückt worden, ganz massiv, irgendwie mit quasi militärischen, polizeistaatlichen Mitteln. Und ich weigere mich zum Beispiel auch oft den Begriff illegal zu verwenden, weil illegal im Sinne der derzeit gültigen Gesetze, die aber eigentlich schon in weiten Teilen ein Bruch der Menschenrechte sind.
Also es ist einfach auch unmenschlich, ja, wenn ich die Situation jetzt wiederum her, wie es das du schilderst, dann denke ich mir, so wie du gesagt hast, Gönninnen, wo bleibt die Menschlichkeit da? Ja? Also dass Menschen, dass Politiker sagen können, ja, wir nehmen einfach niemanden auf und das Thema immer wiederum pushen, ne? Und wahrscheinlich noch nie irgendwie in dem Lager waren zum Beispiel oder irgendein Lager gesehen haben überhaupt. Ne?
Und dann auch die Frechheit besitzen, Flüchtlinge in zwei Klassen zu unterteilen.
Ja.
Nicht drei.
Oder vier oder fünf, irrelevant. Ja. Aber dazu kommen wir später wahrscheinlich noch.
Dazu kommen wir wahrscheinlich später, genau, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, das war der erste Teil unserer Podcast-Serie zu Flucht, Migration, Asyl, Menschenrechten, Rassismus. Es gibt so viele Begriffe, die mit dem Thema zusammenhängen. Spoiler, wir werden uns in der nächsten Folge dieser Podcast-Reihe damit beschäftigen, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass ein Land wie Österreich, wo man über Jahrzehnte stolz darauf war, Hunderttausende Menschen, die ihre Heimat aus welchem Grund auch immer verlassen mussten, aufzunehmen und solidarisch zu unterstützen, 1945, 1956, 1968, 1990 FF auf jeden Fall, und dann innerhalb kürzester Zeit durch ein sogenanntes Volksbegehren begonnen worden ist, die Stimmung in einem Land komplett zu drehen. Wir hoffen, euch hat unser Podcast gefallen. Gefallen ist ein sehr relativer Begriff bei diesem harten Thema, aber er hat euch weitergebracht bei euch am politischen Denken. Wenn er euch gefallen hat, dann verbreitet ihn weiter. Ihr findet ihn auf die ganzen sogenannten Podcatcher, ihr findet ihn auf unserer Website auf widerstand.at. Dort könnt ihr uns auch Kommentare zu unserem Podcast hinterlassen. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Ihr kennt uns aber auch, einfach schreiben an kontakt@widerstand.at. Und zu dem Thema am allerwichtigsten, am allermeisten freuen wir uns, wenn wir euch irgendwann, irgendwo bei einer Aktion sehen, die den Rassismus in dem Land bekämpft oder vielleicht euch auch die SOS Balkanroute antrifft bei einer Spendenaktion. Und selbst wenn es nur 5 baldige Socken hinbringt, dann hilft es auch schon. Es muss nicht immer was Großes sein, sondern nein, es sind auch nicht die vielen kleinen Dinge, die helfen und in diesem Sinn sehr passend irgendwie zum notwendigen Kampf gegen den Rassismus in dem Land verbleiben wir wie immer mit einem kämpferischen Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.